Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Beetle TV einfach anders. Es ist wieder mal soweit, Dienstagabend. Neuerdings mit Rainer, letzte Zeit immer Dienstag. Mal schauen, ob das so bleibt. Corona-Ausschuss Summary Number 104. Ich bin wie immer gespannt. Ich hatte auch dieses Mal keine Zeit. Ich habe nur gehört, das sei sehr spannend gewesen. Ich freue mich natürlich wie immer auf die Zusammenfassung. Ich hoffe, das Internet ist gut und der Ton stimmt auch. Ich werde noch schauen, dass ich dann mit Rainer das abgleichen kann wegen der Tonqualität. So, dann freue ich mich natürlich jetzt auf Rainer. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Rainer.
Hallo José, hallo alle. Ja, war schon spannend, das kann man sagen. Das hat wieder Wellen geschlagen.
Also ich habe nur gehört, es sei sehr spannend gewesen und dass man sich freuen kann auf die Zusammenfassung, was auch immer freuen heißt, aber weil es einfach so viel Sachen aufgedeckt worden sind, die man so, glaube ich, nicht gewusst hatte.
Ja, das war jetzt unsere 104. Sitzung am 13.05. Das hat Viviane unter den Titel Die blaue Blume gestellt und hat das dazugehörige Gedicht dann auch kurz vorher nochmal rezitiert. Das Spannende an der Sitzung war, dass hier einige hochkarätige Leute sehr, sehr deutliche Worte gefunden haben. Das war gleich am Anfang zu sehen. Da hatten wir nicht einen retired, sondern einen aktiven Senator aus Australien da. Das war Senator Malcolm Roberts. Von dem gibt es ein Video. Das haben vielleicht einige schon mal gesehen. Da sagt er, weil ihm inzwischen alles klar geworden ist, ich will das ruhig noch mal zitieren, da sagt er, wendet er sich an den Premierminister, an alle. Er sagt, to the Prime Minister, the Health Minister, the Federal Health Department and all those in the Senate and the House of Representatives. All of you who have perpetrated this crime, I direct one question. How the hell do you expect to get away with it? We're not going to let you get away with it. We won't let you get away with it. We are coming for you. We have the stamina to hound you down and we damn well will. Also er richtet sich an all die politisch Verantwortlichen und sagt ihnen, was glaubt ihr eigentlich, wie ihr mit dieser Nummer davon, mit diesem Verbrechen davon kommen wollt? Ihr werdet nicht davon kommen. Wir werden euch jagen, wir werden euch alle finden. Wir haben die Kraft, das zu tun und wir werden das tun. Das ist schon eine ganz harte Ansage. Der ist 2016 ist er das erste Mal als Senator für Queensland, ziemlich groß Queensland, allerdings auch sehr, sehr stark unter Druck gesetzt worden, gewählt worden. Und er hat gar nicht mit Corona angefangen, sondern er hat sich vorher um den anderen Hoax gekümmert, so hat er es beschrieben, nämlich diese Climate Warming, diese Global Warming Geschichte. Seit 2008 hat er da reingeguckt in einem 135 Seiten langen Dokument, Why Motives Driving Climate Fraud, also warum die Motive, die den Klimabetrug vorantreiben. Da hat er gesagt, dass nach seiner Meinung internationale Banker das benutzen, um heimlich Kontrolle über die Umwelt und die ganze Umweltschutzbewegung zu bekommen. Dazu hat er auch eine Menge gesagt. Das passt zu all dem, was wir vorher schon von Geopolitikern gehört haben, zum Beispiel von Matthew Arid, der uns ja auch sehr viel über die kanadische Situation und einen gewissen Morris Strong erzählt hat, der sozusagen tagsüber in der Ölindustrie gearbeitet und abends nach Feierabend im übertragenen Sinne die ganzen Umweltschutzorganisationen gegründet hat, sodass man die gleich unter Kontrolle hatte. Inzwischen gibt es ja eine Reihe von Indizien dafür, dass die zumindest mit beteiligt waren bei der Gründung der grünen Bewegung und auch bei der Gründung der grünen Partei, dass da auch Geheimdienste beteiligt waren. Aber zunächst mal hat er sich zu den Dingen geäußert, die mit Corona zu tun haben. Er sagt, na gut, am Anfang hätte man ja noch mal ein bisschen geschockt sein können, aber nicht nach 12 Monaten. Da hätte endlich mal klare Daten auf den Tisch kommen müssen, ist aber nicht passiert. Und als keine einzige Frage beantwortet wurde, weder von ihm noch von seinen Kollegen, es gibt schon noch ein paar, die so ähnlich drauf sind wie er, Da hat er dann gesagt, so, hier kann es nicht um Gesundheit gehen. Da hat er sich daran erinnert, diese ganze Climate-Geschichte, da geht es auch um Kontrolle. Das liegt nicht allzu fern, wenn wir davon ausgehen, dass es auch hier ist. Zumal ja jetzt inzwischen klar ist, so sagte er, mir ist es auch klar, dass die Gefährlichkeit des Virus, was er nicht bestreitet, da draußen ist ein Virus, ja, aber dass diese Gefährlichkeit des Virus in etwa der einer Grippe entspricht. Er hat sich einfach gar nicht mehr einkriegen können über die Dummheit und die Feigheit der großen Masse. Das scheint ja in Australien und möglicherweise auch in Kanada noch ausgeprägter zu sein als in Westeuropa. Da habe ich es schon für ziemlich schlimm gehalten. Er sagt, das muss mit dieser Schafsmentalität zu tun haben. Es gibt einfach zu viele Menschen, die einfach nicht in der Lage sind, mehr selbstständig zu denken, sondern die einfach nur noch auf Kommandos, auf Befehle reagieren. Das hat ihn schon fast irre gemacht. Er sagt, wir sind jetzt auch vorbei. Also die Zeit ist vorbei, wo wir hier mit Political Correctness, ich war immer dagegen, ich habe immer gesagt, Political Correctness heißt Lügen. Er sagt, die Zeit ist vorbei, dass wir hier freundliche Fragen stellen, sondern wir müssen das World Economic Forum, die WHO, die UN, wir müssen sie als das darstellen, was sie sind, nämlich kriminelle Vereinigungen. Es gibt in den USA inzwischen sehr ernstzunehmende Menschen, die sagen, der WEF zum Beispiel, aber die anderen beiden genauso, das sind Foreign Agents. Das sind Leute, die als Spione vor Gericht gestellt werden müssen. Auch die eigenen Landsleute, das sind Spione. Ne? Tja, ich habe ihm dann von Vanuatu erzählt. Das ist ja diese kleine Insel, dieser kleine Inselstaat, 85 Inseln oder 84 Inseln, 1000 Meilen nordöstlich von Australien. Und habe gesagt, er kennt das natürlich, für ihn ist es ja nicht so weit entfernt wie für uns. Und ich habe ihn dann mit denen in Kontakt gebracht. Das fand er super, dass er mit denen jetzt ins Gespräch gekommen ist, weil er sagt, das ist wohl in der Tat so. Wenn so ein kleines Land zeigt, dass es möglich ist, diese Verbrecher aus dem Land zu werfen und zeigt, dass wir diejenigen sind, die die nicht brauchen, aber die diejenigen sind, die uns brauchen und dass wir ganz alleine weitermachen können, dann wird auch der Rest der Welt darauf aufmerksam werden und dann werden viele Leute sehen, dass diese Totalvernichtung der Menschenrechte, die er ja natürlich sehr genau, insbesondere in Victoria beobachtet hat, dass diese Totalvernichtung der Menschenrechte nur einen einzigen Grund hat, nämlich dass wir es uns gefallen lassen. Ja, Big Pharma, Pfizer, das sind so die Hauptfeinde, die er da draußen ausmacht, aber deren Umsetzer sind eben die von ihm in diesem Videoclip, das hast du bestimmt auch schon mal gesehen, das habe ich eben zitiert, in diesem Videoclip angesprochenen Politiker. Ohne die würde es nicht laufen. Er ist nochmal auf die zurückgekommen. Er sagt, dass in Australien beide Parteien, beide großen Parteien, die haben eine ähnliche Parteienlandschaft wie in den USA, beide große Parteien voll auf Linie sind, die teilweise oder sehr viele von denen, das hat auch Bernie schon mal aus Australien mitgeteilt, gehen in irgendeiner Weise auf den WEF zurück, werden von Bill und Melinda Gates Foundation gesponsert. Naja, die üblichen Verdächtigen hat er dann international genannt. Die New World Order. Es sei überall und immer schon das Gleiche gewesen. Und man müsste die Sache jetzt ruhig mal bei. Ich habe ihn dann so ein bisschen provoziert, habe gesagt: Ja, wenn Sie jetzt sehen, was alles passiert ist vor dem Hintergrund dieser Manipulation der gleichgeschalteten Medien, der gleichgeschalteten Politiker. Wenn Sie dann sehen, was während der Impfkampagne passiert ist, da sind ja zumindest außerhalb von Australien, die Zahlen in Australien kennt er gar nicht genau, weil er sagt, da sind wir ein paar Jahre, da sind wir hinter euch. Aber außerhalb Australiens sind ja eine Menge Leute auch gestorben. Dann sagt er, ja, diese New World Order ist auf Genozid angelegt, das wird man so sagen können. Seit genauso wie bei der Klimakatastrophe oder der Klimakrise, der künstlich hervorgerufenen, sind es wieder die Finanzeliten. Er weigert sich aber, das Wort Eliten zu benutzen, sondern er sagt Global Predators. Ich finde das auch richtig. Das sind keine Eliten. Also, ich meine, guck dir die Leute an, die unsere Länder regieren. Die halten sich ja für Eliten, aber uiuiui, da muss man noch sehr viel Nachhilfeunterricht geben, bis da irgendwann auch nur eine Nähe von Elite oder wenigstens das R, der erste Buchstabe von Elite zu sehen ist. Also, Global Predators finde ich sehr viel besser und sehr viel angemessener. Das ist sein Begriff. Und die versuchen das über die Finanzeliten in die Wege zu leiten. Seit Jahrhunderten, nicht erst seit Dekaden, ist eine der Zentralen die Bank of England. Seit 1600 ist sie dabei, die Regierungen zu kontrollieren. Wir haben ja öfter schon gehört von Sachverständigen, von Experten bei uns, dass im Zentrum die City of London steht, also der kleine Quadratkilometer große Bereich innerhalb Londons, der unabhängig als Finanzelite, auch das sind Global Predators, um das nicht falsch erscheinen zu lassen, die als kleine Finanztruppe die ganze Welt versucht zu beherrschen, indem sie eben Regierungen finanzieren, indem sie dafür sorgen, dass die Interessen einer vermutlich wirklich kleinen Gruppe von Leuten umgesetzt werden, indem man sehr viele Leute kauft oder unter Druck setzt. Also auch er sieht die Finanzelite als das, ja, wie soll man sagen, als die Drehscheibe, über die das alles läuft. Was steckt dahinter? Ja, ach so, dann haben wir ihn gefragt, ja, was ist denn jetzt mit dem Climate Change? Dann sagt er, ja, da gibt es einen Menschen, den wir auch von Matthew Arendt mehrfach genannt bekommen haben. Und zwar ist das ein inzwischen verstorbener kanadischer, ja, Ölmann, der hat für Rockefeller gearbeitet. Das ist dieser berüchtigte Morris Strong, der enorm gut darin war, Menschen zu manipulieren. Wenn ich mir den so angucke im Nachhinein, die Bilder, die es von ihm gibt, ist es nicht verstehbar. Aber ich habe inzwischen noch mal mit Professor Desmet gesprochen. Manche verstehen es eben und manche verstehen es nicht. Also genauso wie aus jetziger Sicht niemand nachvollziehen kann, wie irgendjemand in Deutschland Hitler oder Göring auch nur zuhören konnte. Genauso ist es wahrscheinlich jetzt schwer zu verstehen, wie solche Leute wie dieser Morris Strong, der muss geschickt gewesen sein, die Menschen manipuliert hat. Das ist der, der dann abends den World Wildlife Fund gegründet hat und der praktisch das gesamte grüne Movement unter Kontrolle gebracht hat, im Auftrag der Ölindustrie. Ja, die Bewegung, die wir jetzt allerdings sehen, die geht über das hinaus. Das war alles ein Hoax, sagt er. Nichts davon stimmt. Er hatte mehrfach das Government aufgefordert, doch endlich mal vernünftige Zahlen zu liefern, die man überprüfen kann. Wo ist denn das jetzt mit dem mit dem Global Warming und so? Es ist nie eine Antwort gekommen. Er sagt allerdings, selbst wenn eine Antwort gekommen wäre, dann hätte man wohl davon ausgehen müssen, dass wenn sie sagen, wir folgen der Science, wir folgen der Wissenschaft, dann ist das nicht Science, sondern Scientism, also dieser gekaufte Müll, der dann einfach nur die Regierungslinie unterstützt. Der World Wildlife Fund, also der Trupp, von dem man immer glaubt, die sind für Umwelt- und Naturschutz zuständig, der zerstört jetzt gerade in den USA die Cattle Industry. Das habe ich am letzten Wochenende in Phoenix, da gibt es auch sehr, so wie bei uns hier oben auch, sehr viele Rancher. Da habe ich das nochmal gehört. Und in Australien die Kohleindustrie. Sehr starke Unterstützung bekommen die von den Chinesen. Welche Rolle die genau spielen, kann man immer noch nicht so richtig erkennen. Mein Eindruck ist, dass einfach nur deren Methoden übernommen werden, von denen, die hier gerade am Sterben sind, die also deren Kartenhaus kollabiert. Da werden dann eben diese wild gewordenen Methoden wie der Lockdown benutzt. Aber ob die hier auch noch eine eigene tragende Rolle spielen, keine Ahnung. Er hat jedenfalls die Chinesen mit als großen Gegner ausgemacht, sagt, die unterstützen das zum Beispiel, dass die Kohle in Australien nicht mehr als Energiequelle benutzt wird, kaufen aber selbst dabei Tonnen an Kohle aus Australien ab. Das wird auch noch subventioniert, so dass letzten und benutzen das dann natürlich in ihrem eigenen Land, so dass letzten Endes, so sagt es Malcolm Roberts, die Australier selbst dafür bezahlen, dass ihre Energiequelle Kohle, die bisher gut funktioniert hat, zerstört wird und sie den Chinesen für praktisch umsonst überlassen wird. Der WEF und die UN, das sei inzwischen ein und dasselbe. Ja, das ist es wohl so. Seit 2019 sagt man jedenfalls, hat die WEF, haben Leute wie Schwab und die anderen Hintermänner die UN komplett übernommen. Und die wiederum seien completely aligned mit den USA und England. Also die beiden auch von uns schon öfter als Haupttreiber der Pandemie ausgemachten Finanztreiber, sagen wir mal, ausgemachten Länder USA und England, also City of London nochmal und Wall Street, die hat auch er so gesehen. Aber, das ist ein wichtiger Punkt, sagt er, wir dürfen bei all dem, was wir sehen, der ganze Betrug und die ganze Bedrohung, mit der hier gearbeitet wird, da dürfen wir nicht vergessen, dahinter steckt die Angst der anderen, dass wir ihnen auf die Schliche kommen. Das ist das eigentliche Problem und deswegen dürfen wir die auch nicht unterschätzen, sagt er. Denn wenn du solche Leute in die Enge treibst, dann werden die jedenfalls nicht ohne Kampf aufgeben, denn die werden alles verlieren. Das mit Desmet auch nochmal, Professor Desmet auch nochmal besprochen, die werden nicht aufgeben, weil sie wissen, dass wenn sie erkannt werden, sie keine Chance mehr haben. Und damit ist gemeint physisch keine Chance mehr. Die werden das nicht überleben. Ja, jedenfalls spielen diese verrückt gewordenen, die an dahinter stecken, da gibt es ja diese Leute, die ganz stark diesem Transhumanismus anhängen, dieser, wie heißt der noch, Yuval Noah irgendwas, Harari, das sind natürlich Psychopathen, das ist ja offensichtlich. Ne? Der Mann ist ja nicht mehr in seinem Fachgebiet unterwegs, er ist Historiker und faselt da was von wegen Transhumanismus ist die Lösung für alles. Das sind alles Leute, die eine Höllenangst davor haben, dass wir ihnen auf die Schliche kommen. Und deswegen versuchen sie ihre Agenda umso schneller nach vorne zu treiben. Aber nochmal kurz zurück in die Vergangenheit. Also dieser Maurice Strong, der in Wahrheit ein Vertreter der Ölindustrie war, hat das gesamte Green Movement unterminiert und unter Kontrolle gebracht. Du denkst dann, das sind Greenpeace oder irgendwelche anderen Leute, aber in Wahrheit steckt er dahinter. Da vorne sind so ein paar Puppets, die tanzen mehr oder weniger nach seiner Pfeife oder vielleicht auch nur ein bisschen, aber in Wahrheit wird das gesamte Green Movement inzwischen von diesen Leuten, Maurice Strong ist zwar gestorben, aber von diesen Leuten übernommen. Global Predators statt Eliten, das muss ich mir merken. Ja, nochmal hat er das betont. Climate Change. Er hat immer wieder nach statistischen Daten gefragt, hat sie nicht gekriegt. Es gibt alles, aber keine statistischen. Es gibt da eine Menge Meinungen, es gibt da eine Menge ausgesprochen, greifbarer Menschen, die auch gute Botschafter sind. Jedenfalls glauben das einige. Greta Thunberg ist ja eine von denen. Aber er sagt, echte Daten gibt es nicht. Und deswegen bleibt er auf seinem Standpunkt, dass sich hier bei allem, was wir sehen können, mal ein bisschen wärmer, mal ein bisschen kälter, dass es sich um natürliche Variationen des Klimas handelt. In Victoria, wo er ist, ist der nach seiner Ansicht drakonischste Lockdown durchgezogen worden. Dabei ist mir eingefallen, diese Lockdowns hat es ja vorher nie gegeben. Ne? Das ist ja nicht so, dass das vor 200 Jahren schon mal irgendwo benutzt wurde, so, sondern das ist das allererste Mal von den Chinesen in China durchgesetzt worden. Möglicherweise, um der Welt zu zeigen, dass sie ganz toll sind und die Dinge unter Kontrolle haben. Und dabei ist mir gleichzeitig aufgefallen, dass vieles von dem, was wir an Bedrohungsszenarien und an Regelungen haben, die Menschen unter Kontrolle bringen sollen, auf den ersten Blick ja überhaupt nicht verstehbar ist. Wir haben sogar, da erinnere ich mich noch dran, als die Lockdowns in China diskutiert wurden, die gab es ja hier noch gar nicht, da haben wir gesagt, es geht ja bei uns im Westen auf gar keinen Fall. Das ist ja völlig antidemokratisch. Und genau das ist es, was das kennzeichnet. Nicht nur antidemokratisch, sondern totalitär, aus meiner Sicht jedenfalls. Und wenn dir jemand mit einem Panic Paper, mit dem Panikpapier, was wir auch schon öfter gehabt haben, zwar unheimlichen Druck macht, aber auf eine Weise, die du gar nicht so richtig verstehen kannst, wo du denkst, hey, der spricht ja in einer ganz anderen Sprache zu mir. Da habe ich die ganze Zeit jetzt immer mehr die Überzeugung gewonnen, dass da schon die Chinesen eine maßgebliche Rolle spielen bei den Einschüchterungsmethoden. Ob sie dahinter stecken oder ob deren Methoden nur einfach benutzt werden, das weiß ich noch nicht. Ja, jedenfalls ist es inzwischen so, dass sogar im Staat Victoria auf Druck der Bevölkerung die Maßnahmen gelockert wurden. Andererseits muss man sagen, Roger, wenn man sich weltweit umguckt, auch das ist ein Lockstep, ne? Denn weltweit sind die Maßnahmen gelockert worden. Man hat wohl auch einkalkuliert, dass die Menschen das nur eine begrenzte Zeit lang mitmachen. Deswegen hat man jetzt als zweite Schiene eben den Ukraine-Krieg. Aber eine Merkwürdigkeit, die er da beschreibt, die haben den Lockdown angeordnet, als sie 200 Fälle am Tag hatten. Also Fälle, die natürlich, wie wir alle inzwischen wissen, false positive sind, weil einfach nur der PCR-Test dazu da war. Dann gab es enormen Druck. Und als sie dann 10.000 Fälle am Tag hatten, da haben sie den Lockdown sein gelassen, wegen des Drucks, von wegen gefährliches Virus. Ne? Viviane hat gefragt, was eigentlich mit den Vaccine Injuries bei euch in Australien oder in Victoria. Da hat er nochmal gesagt, Malcolm Roberts nochmal gesagt, na, wir sind nicht so weit wie ihr. Wir haben hier keine vernünftigen Register. Wir können das nicht erkennen. Wir wissen allerdings, dass sehr viele Menschen, die geimpft worden sind oder die Schüsse, und das ist ja kein Zufall, dass man das Schüsse nennt, ne? In Englisch wie in Deutsch, Shot, die Schüsse abgekriegt haben, hinterher große Schwierigkeiten haben. Mhm. Aber Statistiken scheint es nicht zu geben. Was er aber weiß, ist, dass 95% angeblich der Bevölkerung die Schüsse abgekriegt haben, aber so gut wie gar keiner mehr den Booster mitgemacht hat. Das ist jedenfalls sein Eindruck. Die Menschen sind immer noch diluted, sagt er, also immer noch verwirrt. Aber es entgeht denen nicht, dass inzwischen die Ambulance, die Krankenwageneinsätze massiv in die Höhe geschossen sind. Emergency Trips der Ambulances 40% in die Höhe geschossen. Fast immer hat das irgendwas mit Heart Diseases zu tun, wie man inzwischen weiß. Dass die Menschen in Australien so langsam sind, auch da wachen sie auf, sagte, aber dass sie so langsam sind, hat was mit dieser Sheep, mit dieser Schafsmentalität zu tun. Hoffnung ist allerdings, dass sich jetzt langsam doch was tut, weil eben die Nebenfolgen auch in Australien, auch wenn es da keine richtigen Daten drüber gibt, nicht mehr zu übersehen sind. Mhm. Fazit jedenfalls, er hat alles erkannt. All das, was wir in, keine Ahnung, jetzt 104 Sitzungen gemacht haben, hat er auch erkannt. Er hat natürlich auch ein bisschen mal bei uns was nachgeguckt und so. Aber er hat sich natürlich seine Informationen auch aus anderen Quellen beschafft. Und er sieht das schon so, wie es auch unsere anderen Experten betreiben. Das ist eine geplante Agenda und die hat was mit Eugenik und mit Kontrolle und mit am Ende dann leider eben auch Genozid zu tun. Mhm. Ja, danach haben wir uns nochmal mit Naomi Wolf unterhalten. Das ist eine Autorin und Journalistin, die Tochter eines Holocaust-Survivors. Sie hat etliche Bücher geschrieben, ist sehr bekannt in den USA. The End of America, Letter of Warning to a Young Patriot in 2007. Wie zerstört man eine Demokratie, ist der deutsche Titel, das 10-Punkte-Programm. Oder The Bodies, das ist jetzt relativ neu, The Bodies of Others, The New Authoritarians, COVID-19 and the War Against the Human aus 2022. Und auch sie hat sich, wie zum Beispiel Brooke Jackson, die Whistleblowerin, die für Teile der Pfizer-Studies zuständig war, wie auch die kanadische Wissenschaftlergruppe, auch sie hat sich nochmal bei Pfizer reingebohrt, hat versucht festzustellen, anhand der, inzwischen gibt es ja immer viel, viel mehr offengelegte Dokumente, versucht herauszufinden, was ist denn da eigentlich passiert. Wir sind hier jetzt inzwischen, das ist ihr Zwischenfazit, an einer geradezu verrückten, zivilisationären Kreuzung angelangt. Jetzt haben wir auch noch einen Krieg dabei. Ihre Meinung ist, how big tech, big pharma and also the CCP, also big tech und big pharma und die CCP ist die Chinese Communist Party, as well as the US's own oligarchical elites seized upon 2 years of COVID-19. Sie sieht hier also dem, was wir an Druck aushalten müssen, eine Zusammenarbeit zwischen big tech, big pharma, der chinesischen kommunistischen Partei und den Oligarchen der Amerikaner. Das ist schon interessant. Sie beschreibt, Brooke Jackson kennt sie natürlich auch, die hat vor ein paar Tagen, glaube ich, oder vor einer Woche, vor 3000 Volunteers gesprochen. Inzwischen beschreibt sie, mit einer Riesengruppe von Leuten auch 250 freiwillige Rechtsanwälte zusammengebracht. Die haben allesamt durch ihre Recherchen sind sie zu dem Schluss gekommen, dass Pfizer hier nur im Wege des Betruges überhaupt zu der EUA, zu dieser Emergency Use Authorization, also Notfallzulassung, gekommen ist. Es gibt drei Schreiben an Generalstaatsanwälte der einzelnen Staaten, die sind sehr mächtig in den USA. In Deutschland spielen sie keine Rolle, aber in den USA sind sie sehr mächtig, weil sie eben doch über eine erhebliche Unabhängigkeit verfügen. Mhm. Und was sie dann auch im Einzelfall gefährlich macht, ist, dass sie in der Regel, wenn sie erfolgreich sind, auch politische Ambitionen entwickeln und dann eben, wie zum Beispiel Rudy Giuliani in New York, dann eben sagen, so, damit ich beispielsweise Bürgermeister von New York werden kann, muss ich den Leuten zeigen, dass ich es kann. Also rotte ich die Mafia aus. Und wenn hier einer von diesen drei angesprochenen Generalstaatsanwälten, sind noch mehr angesprochen worden, weil einer, der bei uns auf der Tour dabei ist, der betreibt dasselbe Spiel. Wenn einer von denen loslegt und dann tatsächlich eine Grand Jury Investigation einleitet gegen Fauci, dann gibt es kein Entkommen mehr. Denn die hier in den USA jedenfalls ist die Mehrheit der Bevölkerung gegen die Maßnahmen und ein großer Teil der Bevölkerung, vermutlich noch mehr, selbst die, die sich bisher bedeckt halten, finden, dass Fauci ein Verbrecher ist. Also da tut sich was. So, sie hat dann die einzelnen Dinge angesprochen, einzelne Schlagworte genannt, die aus der Untersuchung dieser Pfizer-Unterlagen hervorgehen. Die haben schon in 2020 vor Beginn der Impfung gewusst, Pfizer und genauso die FDA, also die Aufsichtsbehörde, die haben gewusst, dass die Vaccines, dass die sogenannten Impfstoffe nicht funktionieren, dass sie keine Efficacy haben. Haben die gewusst. Trotzdem haben sie zugeschlagen. Sie haben es ein bisschen anders formuliert. Sie haben gesagt, die haben entweder keine Efficacy, also keine Wirksamkeit, oder eine sehr schnell nachlassende Wirksamkeit. Ich habe von einem der Leute, die bei uns auf der Tour dabei sind, das ist ein ziemlich bekannter Arzt, der hat den Leuten erklärt, dass ein einziges Teil, nämlich das von Johnson & Johnson, Janssen heißt das Produkt, dass das wohl doch eine ganz minimale Wirksamkeit hat, aber ganz, ganz minimal, die aber dann wieder nach 2 Wochen vorbei ist. Das heißt, wenn man sich dann alle 2 Wochen lang neu impfen lassen will, dann ist das sicherlich der super Stoff. Aber wer will das schon? Im Mai 2021, Pfizer und die FDA, da gab es eine Peer-Reviewed-Study, also soweit man überhaupt noch von unabhängigen Studien sprechen kann, aber das könnte eine gewesen sein, die beschäftigte sich mit den Kindern. Und die hat darüber berichtet, im Mai 2021, wohlgemerkt nach Beginn der Impfungen. Die Impfung begann ja im Dezember 20. 35 Kinder hatten schwere Herzschäden, nachdem sie die Schüsse bekommen haben. 35 Kinder, das wussten die, haben nichts an die Öffentlichkeit gebracht, haben weitergemacht. Im Juni 2021 wurde die EUA für Kinder gegeben und das, obwohl inzwischen die Myokarditis-Fälle explodiert sind. Internationale Dokumente, sagte Naomi, sind voll mit Herz- und neurologischen Schäden nach Impfungen, auch und insbesondere bei Kindern. Ja, und das alles funktioniert nur, weil wir eine Reihe von sehr gut bezahlten Spokespeople haben, Sprechern dieser Verbrecher haben, aus der Regierung, aus dem Roten Kreuz und aus allen Bereichen der Medien, die uns allesamt immer wieder ausdrücklich versichert haben, dass das hier total sicher ist und dass die Impfungen wirken. Nun, das und, Gegenteil ist
und
der Fall.
Keine Nebenwirkungen, darfst du nicht vergessen.
Keine Nebenwirkungen hat, ja. Was in den Vials ist, was in den Dosen ist, weiß ja immer noch niemand so richtig. Ein bisschen mRNA sicherlich, das Spike-Protein, aber was da sonst noch drin ist, keiner weiß es. Moderna ist wohl besonders gefährlich. Da sind karzinogene Stoffe gefunden worden, die dann auch unmittelbar in den Blutstrom kommen, weil das Zeug eben auch entgegen den Versicherungen, es bleibt an der Injection Site, weil es eben durch den ganzen Körper rauscht, das haben wir inzwischen mehrfach besprochen. Bei Pfizer wissen wir, dass die Nanopartikel hochgefährlich sind. Ja, die durchbrechen eben die Blood-Brain-Barrier.
Ja, also du hast ja vorher angesprochen, ja. So diese Hauptdarsteller, also in Österreich habe ich mal ein interessantes Video, kennst du das schon? Das ist mal interessant, was sie rausgelassen hat. Das da.
Ergebnis in der Geschichte der ÖVP.
Ich nehme mit Stolz und Dankbarkeit die Wahl an und das ist erst der Anfang und der Bundeskanzler folgt bei der nächsten Wahl again.
Ganz so reibungslos hatte der Parteitag für Nehammer nicht begonnen. Zunächst startet er leicht verspätet und dann eröffnet ihn der Kanzler mit ungewöhnlichen Worten.
So viele in so einem kleinen Raum heißt auch so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr. Schön, dass ihr da seid.
Das ist auch geil.
Das ist schon komisch.
Das ist schon krass, oder?
Das ist schon komisch.
Wir haben zwar viele Viren, aber jetzt kümmert es uns gerade nicht. Schön seid ihr alle da. Aber einen habe ich noch. Das ist 9 Sekunden vom Scholz.
Wir sind jetzt schon so viele Wochen im Krieg und es ist wichtig, dass wir jetzt schnell entscheidende Schritte vorankommen.
Wir sind schon einige Wochen im Krieg. Ich wusste nicht, dass Deutschland im Krieg ist, aber ja. Ja.
Ist der Bevölkerung auch offenbar egal. Die werden dann reagieren, wenn es neben ihnen plötzlich laute Einschläge gibt. Aber er sieht ja, dass er mit denen machen kann, was er will. Also ich kann von hier aus nur sagen, es ist eine Affenschande und es ist eine super Peinlichkeit, als Deutscher durch die Welt reisen zu müssen. Ne? Also, ja. Oh Mann. Ja, Naomi hat dann noch einen Punkt angesprochen, Pregnancy, also Schwangerschaften. Sind da überhaupt Tests durchgeführt worden? Ja, es gibt einen Test, das ist wohl alles, hat sie mehrfach betont. Da wurde irgendwo in Frankreich mit 44 Ratten wurde die Sicherheit der Impfung getestet. Stellte sich, die sind aber alle gestorben, beziehungsweise man hat sie gar nicht erst, also die Föten sind alle gestorben, beziehungsweise man hat sie gar nicht erst gebären lassen, sondern die wurden dann sacrificed, also geopfert. Offenbar wollte man verhindern, dass auch die, die auf natürlichem Wege zur Welt gekommen wären, sterben. Also das ist alles. Das ist alles, was es dazu an Trials gibt, an Tests gibt. 44 Ratten in Frankreich, deren das Ergebnis von diesem Test ist noch nicht mal ganz klar. Sieht so aus, als wären die alle gestorben, bis auf die, die eben gesacrificed sind.
Das ist die Grundlage für die STIKO, oder was? Um das dann eine Empfehlung auszusprechen.
Ja, die STIKO, ja. Also ich vermute mal, dass es inzwischen alles ganz anders ist. Wolfgang und andere Mediziner haben uns ja schon sehr oft darauf aufmerksam gemacht, dass niemand mehr prüft, was überhaupt in den Impfdosen drin ist, sondern man verlässt sich allein auf die Angaben der Hersteller. Und dasselbe gilt doch auch hier. Man verlässt sich allein auf die Angaben der Hersteller. Und wenn die sagen, wir haben es geprüft, dann haben sie es eben geprüft. Und jetzt, upon closer inspection sozusagen, da kriegst du dann raus, die haben gar nichts geprüft. 8000% Anstieg in fetalen Abnormalities. 8000%. Eine sehr hohe Rate an spontanen Aborten. Eine Verfärbung der Brustmilch. Probleme bei der Laktation. Die Babys nehmen nicht an Gewicht zu. Gleichzeitig sehen wir, das ist hier in den USA jetzt besonders auffällig, dass Ersatz-Babynahrung, ne, es ist ja, wir müssen es ja in 3 Schritten sehen. Der erste Schritt war, oh nein, Breastfeeding ist ganz gefährlich. Ganz gefährlich. Das machen wir anders. Wir haben hier Ersatz, wir haben richtige Babynahrung, die ist viel, viel besser. Und der dritte Schritt ist, auf den hat Wolfgang hingewiesen, jetzt vergiften sie das Zeug auch noch. Mhm. Also Gates, Bezos und die üblichen Suspects, sagt sie, die sind jetzt dabei, sich hoch zu engagieren in Ersatz-Breastmilk, also in Ersatzprodukten für Breastmilk. Wir wissen ja alle, jedenfalls diejenigen unter uns, die noch ein Gehirn haben, dass Muttermilch das Gesündeste ist, was es gibt für so ein Kind und dass diese ganzen Ersatzdinger eben Ersatzdinger sind. Ja. Das ist alles Schrott. Und jetzt wird das Zeug auch noch vergiftet. Discoloration of breast milk. Das wird also den Müttern selbst angetan und wir können davon ausgehen, das tut jedenfalls Naomi und die anderen, auch die Mediziner, dass auch die künstliche, das Replacement von Breastmilk natürlich erst recht in irgendeiner Weise vergiftet wird. Zum Shedding hat sie sich auch geäußert. Aus den Pfizer-Documents ergibt sich, dass es dieses Shedding gibt. Überwiegend allerdings brauchst du dafür schon eine ziemliche körperliche Nähe, Sexual Intercourse, Skin Contact oder Inhalation. Sonst wird das nicht funktionieren. Ja, auch sehr interessant. Sie sagen, ja, wir haben mal richtig reingeguckt. Was ist denn eigentlich mit diesem BioNTech-Kram, mit dieser deutschen Firma? Und bei der Gelegenheit stellte sich dann daraus, bei denen gibt es einen großen chinesischen Investor, weiß nicht mehr, Fosun Pharmaceuticals oder so ähnlich, oder Fosun Pharmaceuticals heißen die, mit denen sie zumindest sehr eng zusammenarbeiten. Ob das Investor ist, will ich mich lieber doch nicht festlegen. Die haben 100%, einen 100%igen Tech-Transfer mit den Chinesen vereinbart. Weiß ich von einem Cousin von mir, der arbeitet für Airbus, und der sagte, wenn du in China was machen willst, dann geht das nur, indem du alle deine Geschäftsgeheimnisse offenlegst, damit die Chinesen mit dran teilnehmen können. Und dasselbe scheint hier bei BioNTech passiert zu sein. Die haben alles preisgeben müssen den Chinesen, und da ist zumindest Naomi Wolf äußerst besorgt. China hält also sozusagen die Formel an dem, was BioNTech macht. Und wer weiß, was die Unternehmen, DNA-Eingriffe, Nanoparticles, aber das sind Spekulationen, darüber können wir nichts sagen. Mhm. Unterm Strich jedenfalls steht bei den Pfizer-Trials fest, dass bei 42.000 Probanden entweder 3,4 oder 3,7% der Probanden gestorben sind. Das sind 1.200 Leute, also Das ist viel. Das müsste man noch mal ein bisschen genauer aufschlüsseln, finde ich. Habe ich schon seit einigen Wochen gesagt. Aber es ist so oder so, es ist jedenfalls viel. Long Covid ist ein Vaccine Damage in Wahrheit. Das hat nichts mit Long Covid zu tun. Darauf hat Wolfgang noch mal hingewiesen. Sorgen machen müssen wir uns auch über Blood Donations, denn sowohl nach dem, was Wolfgang sagt, als auch was nach dem, was Naomi sagt, versucht man mit aller Gewalt auch die Geimpften noch als Blutspender anerkennen zu können. Ja, so viel also zu ihr.
Krass.
Dann hatten wir...
Ja, es gibt momentan diese Gleichschaltung wieder. Wir hatten diese Gleichschaltung immer wieder. Das war ja zuerst mal testen, testen, testen. Dann war impfen, impfen, impfen. Dann war Booster, Booster, Booster. Jetzt haben wir etwas Neues. Achtung.
Oh God.
Hello, everyone. Thank you for joining together for the second global COVID-19 summit. This pandemic isn't over.
But the dire reality is the pandemic is not over.
But the pandemic is not over.
Thank you, Madam Vice President.
It's misguided to think this pandemic is over. The pandemic is not over anywhere until it's over everywhere.
COVID-19 is not over yet.
But however we might all be wishing it is, the pandemic is not over.
We cannot be complacent because the pandemic is not over.
But as we know all too well, the pandemic is not over.
Number four, we are advocating the establishment of a more inclusive new world order.
Ja, also es ist schon sehr auffällig. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber da fehlt dir...
Das haben wir schon ein paar Mal gesehen.
Immer diese Gleichschaltung. Durchs ganze Band, durchs ganze Welt, der gleiche Satz.
Da fragst du dich natürlich... wie viel eigener Intellekt muss noch dabei sein, wenn man doch sowieso bloß noch auswendig gelernten Blödsinn von sich gibt?
Zero.
Sind das wirklich intelligente Menschen oder sind das nur Leute, die man als Puppets so zurecht trainiert hat, dass sie im richtigen Moment das Richtige sagen? Ich bin der Auffassung, dass Letzteres der Fall ist. Ja. Wir haben dann ganz klein wenig das Thema gewechselt, so ein bisschen auf die Ukraine geguckt. Und zwar hatten wir einen französischen Journalisten, der eine Publikation namens La French Con Action, klingt wie The French Connection, La French Con Action betreibt. Und da findet man die ganzen Videos über das schmutzige Geschäft in Frankreich und auch auf internationaler Ebene. Der Mann hat, Freddy Ponton heißt er, der hat sehr viel auch geschrieben über den Epstein-Maxwell-Skandal. Wir erinnern uns, Jeffrey Epstein, das ist der Mann, der kleine Mädchen missbraucht hat und der auf seinen Flügen öfter mal von sehr bekannten Politikern, einschließlich auch Bill Clinton, einschließlich aber auch von Bill Gates, einschließlich aber auch der Prinz Edward war das, glaube ich, aus England, der da mitgemacht hat. Also um diesen Kram hat er sich auch mal gekümmert, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen drauf, hoffe ich jedenfalls. Warte mal, hat er gleich am Anfang angesprochen. Ghislaine Maxwell ist die Tochter von Maxwell, das war ein großer Zeitungsmagnat, der in den USA, in England irgendwann 1992 auf hoher See über Bord gegangen ist und dann war er weg. Der war aber pleite zu dem Zeitpunkt, wollte wohl nicht, dass das einer mitkriegt. Also hat er sich lieber in die ewigen Yachtgründe verabschiedet. Die Frage ist, als er diesen Epstein-Kram untersucht hat, die Frage ist, sagt er, ob die zu einem größeren internationalen Bild gehören. Er scheint der Meinung zu sein, die Organisation von Jeffrey Epstein war sehr gut finanziert, very well funded. Die haben eine enge Zusammenarbeit, wie er inzwischen festgestellt hat, mit den Intelligence Communities, also mit den Geheimdiensten der USA, Frankreichs, Englands, Israel und Russland gehabt. Er sagt, der Mann ist so einzuschätzen, Epstein war ein Opportunist. Ich glaube auch, das war nur ein Lautsprecher, so wie mancher auch bei uns behauptet, er sei ein schlauer Wissenschaftler, hat Epstein wahrscheinlich nichts auf der Pfanne gehabt, aber er konnte sich gut verkaufen. Er hat jedenfalls eine Menge sehr wohlhabende Menschen zusammengebracht und dabei deren Informationen, das sind seine Recherchen, an die Geheimdienste weitergegeben, sodass die Geheimdienste, die natürlich die verlängerten Arme der Strippenzieher sind, inzwischen diese Leute bestens kontrollieren können. Dazu gehört eben der eben angesprochene Prinz Andrew, dazu gehört aber auch Bill Gates, dazu gehört auch Jean-Luc Brunel, der muss wohl irgendeine Agency gehabt haben. Victoria's Secret, der Macher, ist auch eine zwielichtige Person, all diese Leute. Und dann hat er auch noch eine Verbindung gezogen zu einem gewissen, weiß nicht, hieß Rainier, der hat so eine sexuelle Ausbeutungssekte namens Nexium, so spricht man die aus, hier in den USA gehabt. Mhm. Zwei Arten von Opfern gab es damals bei Epstein, es gibt darüber eine Dokumentation, glaube ich, bei Netflix. Zwei Arten von Opfern. Einmal die kleine Mädchen, 12, 13, 14, 15, 16, so um den Dreh. Einmal die tatsächlich für die Sexual Favors, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, eingesetzt wurden. Und dann die anderen, die waren dann älter, die waren dann die Recruiter. Erst sind sie missbraucht worden und dann haben sie andere Leute angeschleppt. Da wird sicherlich noch eine ganze Menge rauskommen aus diesem abgrundtiefen Sumpf. Aber wir haben uns dann erstmal der Ukraine und Nazi-Deutschland zugewendet. Wann fing der Zweite Weltkrieg eigentlich an? Ja, der fing an mit der östlichen Expansion von Hitler-Deutschland, die damals Land brauchten oder glaubten, Land zu brauchen. Das war auch vielleicht ein Ersatz für die Kolonisation, die nicht so ganz geklappt hat bei den Deutschen. Hitler wollte alle Ressourcen haben aus diesem Osten, wo er glaubte, alles für sich vereinnahmen zu können. Vor allem aber auch, also nicht nur die Rohstoffe, sondern auch Lebensmittel. Ukraine und Russland haben ja auch als Lebensmittelkammer gedient. Galizien hat da wohl eine tragende Rolle gespielt. Das ist heute der östliche Teil von Polen. Da haben aber auch viele Ukrainer gelebt. Das war sozusagen die Extended Version of Ukraine, so hat es Freddy Ponton genannt. Und da gab es der jetzt inzwischen immer mal wieder erwähnte, da gab es diesen Menschen, der dann Hitler offenbar sehr geholfen hat, Stepan Bandera, der allerdings, und das ist eine ganz verwirrende Lage, die wir hier sehen, der dann irgendwann von Hitler einkassiert wurde und nach Sachsenhausen gebracht wurde, wo er dann zwar den Krieg überlebt hat, aber so richtig schön kann das in einem KZ nicht sein. Er blieb da auch bis Ende des Krieges, 1951 oder sowas ist er dann gestorben. 1932, 1933 gab es eine große Hungersnot. Da bekamen unter Druck geratene Ukrainer dann auch sehr viel Sympathie für die Nazis, für die Ideen, die aus Deutschland zu hören und sehen waren. Das war ja auch der Zeitpunkt der Machtergreifung durch Hitler. Der hat ja da seine großen Shows inszeniert und hat den Menschen versucht, Selbstbewusstsein zu geben, indem er gesagt hat, ich löse alle eure Probleme, ich bin euer Führer, ich kann ganz wunderbare Autobahnen bauen. So ein Kram eben. Die Tatsache, dass es in der Ukraine eine Menge Biolabore gibt, Biowaffenlabore gibt, das ist ja inzwischen sozusagen allgemeinkundig. Was noch nicht so allgemeinkundig ist, ist, dass die deutsche Bundeswehr daran sehr stark beteiligt ist. So hat er es erläutert. Im Grunde genommen, so kann man es zusammenfassen, haben wir genau die gleiche Situation jetzt wieder wie im Ersten und im Zweiten Weltkrieg. Wieder wollen bestimmte Kräfte, das dürfte die angloamerikanische Finanzmafia, die Oligarchen, die da mit daran beteiligt sind, sein, wieder wollen bestimmte Kräfte verhindern, dass es eine Annäherung, eine Zusammenarbeit zwischen Russland und Deutschland gibt. Geht alles wieder zurück auf diese seltsame, irre Annahme dieser Heartland-Theorie. Halford McKinder war das, dann Brzezinski und noch ein paar andere Leute, die der Auffassung sind, dass wer die Ukraine kontrolliert, der kontrolliert ganz Eurasien, diese riesige Landmasse. Um das hinzukriegen, muss man die Ukraine destabilisieren und möglichst aus dem russischen Bereich rausbrechen. Diese Ideen haben schon andere gehabt, das ist alles nichts Neues. Ja, ich glaube, da brauchen wir im Moment nicht mehr allzu viel Zeit drauf zu verwenden. Wir haben uns dann mit Mark Trozzi unterhalten, denn ich sage nicht, dass das unwichtig ist, was der Freddy Ponton sagt, aber das ist alles so undurchsichtig, dass ich den gerne zu einem späteren Zeitpunkt nochmal hören möchte, weil du verlierst da völlig den Überblick. Einerseits haben ja alle Leute immer geglaubt, dieser Stepan Bandera ist der größte Gehilfe von Hitler gewesen. Er wird heute noch gefeiert dafür. Plätze und Straßen werden nach ihm benannt. Andererseits saß er in Sachsenhausen im KZ. Wie ist das auf einen Nenner zu bringen? Da konnte ich auch keine klaren Aussagen bekommen. Da wahrscheinlich muss er da selber noch ein bisschen forschen.
Habt ihr darüber geredet in Bezug auf Nazis in Ukraine? Das heißt immer, es gibt keine Nazis in der Ukraine. War das ein Thema?
Ja, das weiß doch jeder, dass es Nazis in der Ukraine gibt. Die sind damals um die Zeit etwa entstanden, waren aber wohl in erster Linie, das war wohl in erster Linie eine Folge dieses Famines, dieser Hungersnot. Da klingen dann natürlich so Heilsversprechen aus Deutschland sicherlich vielversprechend. Und dann kommt ja noch eins hinzu. Die Russen hatten die Ukraine in großem Maße dominiert. Und dann kam eben Hitler. Das war, als dann der Beistands- oder dieser Nicht-Angriffspakt oder dieser Beistandspakt, den Russland und Deutschland miteinander geschlossen haben, dann flog der in die Luft, weil Hitler etwas andere Pläne hatte. Und dann kam Hitler und hat die Russen rausgeschmissen, sozusagen. Dann sind die zwar vom Regen in die Traufe gekommen, das haben sie aber nicht so schnell gemerkt, sondern haben erstmal Hitler und die deutsche Wehrmacht als Befreier gesehen. Das sind die beiden Eckdaten. Ne? Daher rührt das und davon sind eben etliche noch übrig geblieben, beziehungsweise die Nachfolger, die Nachkommen dieser auf die Nazis getrimmten Leute, die sind eben jetzt immer noch da, beziehungsweise haben inzwischen offenbar weite Teile des Militärs unter Kontrolle gebracht.
Da gibt's einen,
also das ist völlig klar.
Da gibt es einen schönen Ausschnitt aus ZDF-Info, den möchte ich kurz mal einspielen, die den vielleicht noch nicht kennen, diesen hier.
Rockfestivals gelten als Rekrutierungsfeld, etwa für das Regiment Azov, ein paramilitärisches Freiwilligenbataillon, ultranationalistisch, das im Ukraine-Konflikt gegen prorussische Separatisten kämpft. ...2017 sollen es 2500 Söldner sein, darunter auch Deutsche. Erkennungszeichen ist eine Wolfsangel, so wie einst bei den SS-Verfügungstruppen. Auch eine Spezialtruppe der US Marines hat wenig Berührungsängste. Die Scout-Snipers verwenden die SS-Doppelronen als inoffizielles Emblem. Wenn andere Nationen die Symbole der Nazis verwenden, dann kennt die Dummheit keine Grenzen. Die SS zeigt, zu was Menschen fähig sind. Der tiefste Abgrund der deutschen Geschichte.
Ja, es war ein gutes Beispiel, das ist ein kleiner Ausschnitt. Was ich auch noch kurz zeigen möchte, ist in diesem komischen Euro de la Chance, wie das immer heißt, ESC oder so. Die Moderatorin, hast du das vielleicht gesehen, da hat es gerade geblendet. Sie musste da irgendwas machen mit ihrem Arm. Da siehst du das hier. Diese Scheinwerfer waren einfach nicht gut. Muss ich mal überlegen. Der Scheinwerfer war wirklich einfach blöd gelegen und sie muss das wirklich jetzt den Arm heben, dass er nicht zu stark geblendet wird. Das macht man heutzutage. Es gibt Länder, da kommst du hast du ernsthafte Probleme, aber im Fernsehen, beim ESC macht man das mal. Und politisch, das können wir das auch schon, können wir das kurz noch abhaken, ist eigentlich verboten, politisch sich zu aktivieren, wenn man da auftritt. Aber dieses Mal ist das kein Problem. Man macht ein bisschen eine Aussage, bitte unterstützt die Azov-Kämpfer und ja. Aber das ist ja humanitäre Hilfe, hat es geheißen. Deshalb werden die entsprechend nicht bestraft und dürfen natürlich ihren Sieg feiern.
Ja, da gibt es noch mehr Bilder von diesem Eurovision Song Contest, auch von den Ukrainern selbst. Die machen da ganz ähnliche bzw. noch viel deutlichere Gesten. Ja. Es ist einfach, naja, die ziehen alle ihre Masken ab. Ne? Du siehst immer deutlicher, wer am Ende zur Verantwortung gezogen werden muss.
Na, krass. Wer hattest du noch?
Wir haben dann noch Dr. Mark Raymond Trozzi gehabt, Trozzi, 2Z geschrieben, ein kanadischer Emergency Room Physician, also Notfallmediziner, der im Emergency Room 25 Jahre gearbeitet hat, 25 Jahre im Emergency Department of the North Hastings Hospital, und dann hat er sich im Mitte Februar 2021 komplett zurückgezogen, hat gesagt, ich mache hier nicht mehr mit. Der hat schon beim Beginn der Pandemie, hat er noch gesagt, Mensch, naja, man muss vorsichtig sein. Hat auch tatsächlich, hat er selbst erzählt, hat auch die Maske benutzt und Hände waschen und Social Isolation. Aber dann kam es ihm plötzlich sehr, sehr komisch vor und er hatte sich genauer gekümmert. Er hat sich mit dem Coronavirus beschäftigt, war auch sehr tief involviert in viele, viele Emergency Department Drills, also Übungen des Emergency Departments, um dem Killer-Virus zu entgehen. Das hat er sich alles genau angeguckt. Einiges hat ihn dann allerdings dazu gebracht, dass hier absolut etwas gar nicht mehr stimmt. Zum Beispiel, dass die sogenannte First Wave der Pandemic, die erste Welle 2020, die ruhigste in seiner ganzen Karriere war. Und er ist ja Emergency-Mediziner. Wir haben ja auch einen deutschen Emergency-Notfallmediziner gehabt, der hat dasselbe gesagt. Eigentlich haben alle, die wir dazu gehört haben, gesagt, das war das ruhigste. Wir haben mit Ärzten geredet, die uns mit versteckter Kamera durch ihre Krankenhäuser geführt haben, wo angeblich alles überfüllt war, total leere Räume, leere Gänge und alles gesehen haben. Er sagt, man kann natürlich sehen, es geht in gar keiner Weise um Gesundheit, sondern es geht um Kontrolle. Und wir müssen insbesondere, das war sein wichtigstes Thema oder seine wichtigste Botschaft, wir müssen die WHO daran hindern, ihre International Health Regulations, die frei erfundenen Regeln und ihre eigene Constitution gegen unsere nationalen Rechtsetzungen und Verfassungen auszutauschen. Das glaube ich, dass er da recht hat. Andererseits, Ich stehe auf dem Standpunkt, dass uns das scheißegal sein kann, wenn wir uns rechtzeitig disconnecten von diesen globalen Strukturen. Das ist ohnehin nach meiner festen Überzeugung der einzige Weg. Natürlich müssen wir das bekämpfen, um denen zu zeigen, dass wir das bekämpfen. Aber in Wahrheit sollten wir das System krachen lassen und uns vielmehr mit unserer Energie und unserer Zeit auf die Errichtung eines ganz neuen Systems in unseren Regionen konzentrieren. Also das ist sein Hauptthema, IHR Amendments, International Health Regulations Amendments, World Council for Health, da war ich auch schon mal, da haben wir auch schon mal Interviews gegeben. Das muss bekämpft werden. Er sagt aber auch gleichzeitig, die Pandemie ist keine, das ist ein PCR-Test-Abuse, der da vor sich gegangen ist und eine Reihe von Wahnsinnigen, die hier als Modeller, als Modellierer eingesetzt wurden und den Menschen Angst und Schrecken einjagen sollten. Es gibt da ja inzwischen, hast du auch gesehen, hat jeder gesehen, es gibt da Konferenzen, wo ein englischer Journalist, nee, das war ein belgischer Journalist, deswegen spricht er auch so beschissen Englisch. Das war ein belgischer Journalist, der da erzählt, dass er großartigerweise die Massen manipuliert, indem er lügt und betrügt und im richtigen Moment für alle Massenmedien verfügbar ist und dann hätte man die am Haken. Ein belgischer Journalist war das. Also, auch er sagt, alle Räume bei mir auf der Station waren leer. Es war von wegen, dass da irgendwas in den Gängen gestanden hätte. Zero patients in 14 Stunden. Zero patients, überhaupt gar keiner, niemand. Krass. Da steckt sehr viel Geld da drin, sagt er. Er selber hat in der Zeit, als die Pandemie angeblich am größten war, die geringste Arbeit gehabt. Das hätte er noch nie erlebt, so wenig zu tun. Dann ist ihm aufgefallen, dass die Masken völlige Idiotie sind, dass sie nichts bringen und dass sie im Gegenteil dadurch, dass sie die Sauerstoffzufuhr stark begrenzen, eher schädlich sind. Die Kanadier, er ist ja Kanadier, sagen, oder sagt er, die sind offenbar, die sind offenbar einer unfassbaren Mental Abuse, also einem Missbrauch, einem psychischen Missbrauch zum Opfer gefallen. Und inzwischen gibt es eine Big Divide, aber ich glaube, die Big Divide ist eher so wie in Deutschland, dass du also 20% hast, die das Ganze durchschauen und bekämpfen und 80% oder 70%, die mitspielen. Ist ja hier in den USA völlig anders. Ne? Hier hast du 50-50 und es werden immer mehr auf unserer 50er Seite. Er hat dann noch eine ehemalige Justizministerin, Jody Wilson-Raybould, angesprochen. Die hat unter Julian Castro Trudeau, so nennt er den, es gibt ja die Gerüchte, dass er eigentlich der Sohn von Fidel Castro sei, hat sie ihren Job gemacht. Dann ist sie aber Human Trafficking und solchen Dingen auf die Spur gekommen und dann musste sie leider einen anderen Job machen. Die Menschen müssen, auch er war sehr outspoken, genauso wie Malcolm Roberts, die Menschen müssen zur Verantwortung gezogen werden. Sie müssen, es muss nicht nur beendet werden, sagt er, sondern die müssen eingesperrt werden, lock them up. Anders wird es nicht mehr gehen. Ja, ist dann noch ein paar Mal zurückgekommen auf das Thema der IHR-Amendments. Da haben wir aber auch schon öfter drüber gesprochen. Zum Schluss, also mit dem kann man sich sehr lange unterhalten. Der erzählt sehr gut, der erzählt sehr plastisch. Das ist dann weniger wissenschaftlich, kann er auch, weil er ja auch als, weil er sich ja auch mit der Pandemie wissenschaftlich befasst hat. Aber das ist weniger wissenschaftlich als eben für jeden allgemeinverständlich. Es lohnt sich, dem zuzuhören. Es lohnt sich auch, Malcolm Roberts zuzuhören. Insofern war unsere Sitzung da schon ziemlich gut. Zum Schluss haben wir nochmal Martin Schwab gehabt, Professor Dr. Martin Schwab. Der hat sich, er ist nicht mehr dazu gekommen, alles zu erzählen, was er eigentlich erzählen wollte. Das hing aber auch damit zusammen, dass ich ein Flugzeug erwischen musste, weil ich nach Phoenix fliegen musste. Mhm. Und dann mussten wir ein bisschen schneller zu Ende sein. Aber er hat was über die Versuche der Taz, die galt ja mal als linksliberale Zeitung, vielleicht war es ja auch, aber im Grunde ist es ja nichts anderes mehr als eine Propagandanummer, die da abgeht. Der hat jedenfalls über die Versuche der Taz gesprochen, mit ihm ein Interview zu machen. In Wahrheit sei das aber eine journalistische Bankrotterklärung gewesen. Die haben einfach nur versucht, ihm Worte in den Mund zu legen. Das, was er gesagt hat, haben sie auch gar nicht erst gedruckt. Ich hatte ihm vorher gesagt, lass es, Martin. Es hat keinen Sinn, mit diesen Typen zu reden. Also Zeitverschwendung. Bleiben wir lieber unter uns, machen wir das, was wir tun können, um unsere Bewegung stärker zu machen, um unseren Systemaufbau voranzubringen. Aber er hat es eben versucht, soweit ist er nicht mehr gekommen, über die Anklage wegen Volksverhetzung gegen Susharit Bhakti sprechen. Da gibt es sehr viel zu sagen, da werden wir sicherlich beim nächsten Mal sehr viel sagen können, denn da sind noch ganz andere Leute unterwegs, die aus den Reihen scheinbar, aus den Reihen des Widerstands losziehen und dann Anzeigen wegen Volksverhetzung gegen die eigenen Leute machen. Wir wissen jetzt auch einige Namen, die haben wir aus staatsanwaltschaftlichen Akten. Das wird den einen oder anderen ziemlich schockieren, was da zu hören sein wird.
Krass.
Wir brauchen da auch nicht so in die Tiefe zu gehen. Nee,
aber vielleicht ein Wort, wenn wir darauf betreffen, Interview, da sage ich immer ganz einfach, bei mir kann sich jeder Journalist melden, ich mache alles nur live. Einfach nur Live-Interviews. Mhm. Es wird nichts geschnitten, Live-Interviews, es wird so ausgestrahlt und dann kann jeder mit mir reden, das ist kein Problem. Aber ansonsten habe ich auch die Erfahrung machen müssen, die schneiden dir das zusammen, die legen dir die Worte in den Mund, da hast du keine Chance. Einfach live und dann wieso nicht?
Also ein Beispiel nur, wie dann die Taz über Martin berichtet hat. Er würde mit den gängigen Falschbehauptungen arbeiten, aber haben gar nicht dargelegt, welche das wohl sein könnten. Martin hat zu Recht, ich weiß ja, dass er absolut, der ist ja detailbesessen, dass er absolut genau arbeitet, hat zu Recht gesagt, ich kann alles belegen, alles, was ich gesagt habe. Unter anderem stützt er sich zum Beispiel auch auf ein epidemiologisches Bulletin des RKI, was unter maßgeblicher Mitarbeit, federführender Mitarbeit von Herrn Wieler gemacht worden ist. Und da, er weiß ja immer die Seitenzahlen auf Seite 5, da erzählt dann dieses Bulletin, da erzählt Wieler, dass die viralen RNA, also die Corona-Fragmente, die man da findet, auch noch wochenlang zu finden seien, auch wenn sie nicht infektiös ist. Das heißt, er schießt sich da selbst ins Knie. Das wird in die Rechtsstreite Eingang finden. Ja. Auf Seite 8 sagt er, dass nur 1-10% aller Positivtests überhaupt infektiös sind. Das haben diese Verbrecher gewusst, obwohl sie den PCR-Test, Wieler insbesondere, als Goldstandard für die Feststellung von Infektionen gesehen haben oder behauptet haben, das zu sehen. Also das wird alles Konsequenzen haben. Nichts davon wird einfach verschwinden. So oder so werden diese Leute der Gerechtigkeit zugeführt werden. Davon bin ich überzeugt. Ich glaube, davon ist Martin erst recht überzeugt.
Also das hat der Wieler selber rausgelassen, dass maximum 10% von den positiven PCR-Tests infektiös sind. Wow.
1-10% aller Positivtests sind infektiös, alles andere sind false positives. Das schreiben die da. Und dann basieren sie alles auf den Ergebnissen dieser PCR-Tests. Ja, dann wurde er noch, er sei ja der Querdenker und sowas.
Das muss man ganz klar sagen.
Weder Martin noch ich noch der Corona-Ausschuss hat irgendwas mit Querdenken zu tun.
Nein.
Die arbeiten vielleicht in die gleiche Richtung, aber wir sind mit denen nicht verwandt und nicht verschwägert. Das ist alles dummes Zeug, was da gebracht wird, aber das ist eben das übliche Framing.
Framing, ja, ja, klar. Das haben sie aufgebaut und jetzt heißt es einfach Schwurbler oder Querdenker. Das ist klar.
Ja.
Aber ich bin froh, so Menschen wie Martin, dass es die gibt, weil, also, da beißen sie sich wirklich auf Granit. Also da, das wird schwierig sein gegen diesen Menschen, weil der ist sowas von sachlich und so genau, dass da mache ich mir keine Sorgen um ihn.
Ja, deswegen ist es wahrscheinlich am Ende sogar zu unserem Vorteil, dass hier wirklich ein paar offenkundig Schwachsinnige oder aber politisch Getriebene allen Ernstes, das hat ja mehrere Versuche bedurft, um überhaupt die Anklage herbeizuführen. Du musst erstmal eine Anzeige machen und dann fangen die an zu ermitteln oder sie lassen es auch gleich bleiben. Wenn wir gegen die echten Täter versuchen, Strafverfahren in Gang zu setzen, dann lassen es gleich bleiben. Dann sagen sie, nein, nur wenn die Ärzte, die die anderen umgebracht haben, sich bei uns melden und sagen, dass sie sie umgebracht haben, dann fangen wir an zu ermitteln. Ja, ich erzähle sowas hier den Amerikanern, die können es nicht glauben. Wie gesagt, das ist alles so geblieben, wie es schon immer gewesen ist. In Deutschland hat sich nie irgendwas geändert. Es gab da mal eine kleine Show hier, wie hieß das da, Sommermärchen oder so. Selbst da haben die Leute eine Show abgezogen und haben, weil sie eben die tollen Gutmenschen sein wollten, so getan, als seien sie die Gutmenschen. Aber in Wahrheit ist alles ganz anders. Ja. Du siehst es an der Verteilung. Feiges Pack, ganz überwiegend.
Ja, ist so. Ja. Leider. Ja, ich glaube, es war die ganze Zusammenfassung. Wieder mal sehr spannend. Du hast ja ziemlich Programm. Freitag geht es wieder los mit Corona-Ausschuss 105. Habt ihr schon was besprochen, ja, themamäßig?
Nee, wir sind im Moment sehr unter Druck, weil am Donnerstag wird erstmal die letzte Installation sozusagen der Grand Jury Investigation laufen. Okay. Da wird, wenn wir noch ergänzendes Testimony haben von Professor Dr. Matthias Desmet zur Psychonummer, zu insbesondere der Mass Formation. Weil das ist die Grundlage für alles. Ne? Für all die Leute, die sich fragen, das kann doch gar nicht sein, dass so viele Leute dabei mitmachen, da muss es doch so sein. Da ist die Fragestellung der Mass Formation die richtige. Und danach haben wir nochmal Mark Crispin Miller, das ist der Professor für Medien von der New York University, NYU. Denn die Medien sind das Haupttransportmittel des Psychoterrors gewesen. Da ist, der Mann ist so eloquent, den muss man dazu hören. Und dann wollen wir nochmal Ulrike Kämmerer, Professor Dr. Kämmerer, dazu hören, wie ist es eigentlich mit dem PCR-Test? Ist das richtig, dass der PCR-Test für sich genommen als einziges Mittel nicht in der Lage ist, etwas über Infektionen zu sagen? Das brauchen wir, weil wir ja auch hier in den USA, hier schlägt uns enormer Gegenwind entgegen, wollen wir eine solche Klage in Gang bringen. Und wenn ich merke, dass mir enormer Gegenwind entgegenschlägt, dann weiß ich, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Also habe ich mit den Kollegen hier besprochen, das ziehen wir durch, so oder so. Und danach kommen dann unsere Closing Arguments der beteiligten Anwälte und dann muss da in irgendeiner Weise noch eine Abstimmung erfolgen. Okay. Ich hoffe, dass die so sicher ist, dass da niemand dazwischen grätschen kann.
Sehr spannend. Du hast auch erwähnt, dass am nächsten Freitag, habe ich das richtig verstanden, einige Namen fallen werden, wo man dann ziemlich überrascht sein wird in Bezug auf die Klage auf den Sushri Bhakti. Habe ich das richtig rausgehört?
Ich hoffe, dass das so sein wird, dass wir Informationen darüber preisgeben können, wer in welchen Strafverfahren ursächlich gewesen ist für das Einleiten dieser Strafverfahren.
Okay, sehr spannend. Also ich denke, es lohnt sich wieder einzuschalten am nächsten Freitag und natürlich auch am Donnerstag. Wird eigentlich Donnerstag, wird das zu sehen sein live, die Grand Jury, oder?
Ja.
Okay.
Ja, das wird wieder live, das wird ein Livestream sein und wir wissen, dass sehr viele Leute aus aller Welt da zugucken und dringend drauf warten. Wir wissen, dass die Israelis alles übersetzt haben in ihre Sprache. Das haben einige andere Länder auch getan. Mhm. Und wir wissen außerdem, dass das Modell der Grand Jury Investigation hier in den USA jetzt in einigen Landesteilen tatsächlich im System übernommen wurde. In Oregon zum Beispiel ist sowas in Gang gesetzt worden. Aber es gibt noch andere Teile.
Cool. Also es geht etwas, definitiv. Es ist halt dieses riesige System, wo da vor Jahrzehnten aufgebaut ist, geht nicht heute auf morgen weg. Das wissen wir, das ist kein Sprint, das ist ein Marathon, das haben wir immer schon gewusst, wir müssen dranbleiben. Aufgeben ist keine Option und da rein muss ich einfach ein Kränzchen widmen. Was du jetzt in den letzten zwei Jahren gemacht hast, ist unglaublich. Vielen Dank für deinen Einsatz, du bist immer noch, stehst immer noch da wie eine Eins, ist auch nicht selbstverständlich. Und ja, es sind viele, viele Menschen dir sehr dankbar für deinen Einsatz, was du alles tust und auch natürlich auch dein ganzes Team. Einfach mal wieder mal ein großes Dankeschön an dich. Und ja, wir bleiben dran. Mein Wunsch ist immer noch, dich persönlich kennenzulernen. Das hoffentlich können wir bald machen. Und natürlich auch das Fest der Menschheitsfamilie zusammen zu feiern.
Das kriegen wir hin, Roger. Das ist ein Team. Das ist eine Teamarbeit. Und da muss man im Vorgriff auf das, was wir noch hören werden, nochmal sagen, es ist extrem wichtig, dass alle, dass wir alle weiterhin sprechen, dass wir weiterhin Truth to Power, also die Wahrheit gegenüber der Macht aussprechen. Selbst wenn wir denken, dass das nicht dass es gerade mal keinen Erfolg hat, dass der, mit dem ich spreche oder die, mit denen ich spreche, nicht wirklich reagieren. Das spielt keine Rolle, denn es bleibt immer was hängen. Ja. Und das ist eine der Kernbotschaften, die von Professor Desmet kommen. Passt zu dem, was ich sowieso denke, aber es ist immer schön, wenn man dann auch noch eine wissenschaftliche Grundlage hat.
Absolut. Gutes Schlusswort. Vielen Dank, Rainer. Wir bleiben in Kontakt und bis sehr bald.
So machen wir es. Bis dann.
Tschüss. Ciao, ciao. So, das war Rainer. Vielen herzlichen Dank. Jetzt schaue ich noch schnell in den Chat. Ich kann euch noch sagen, ich werde heute noch kurz eine News-Sendung machen, wenn ihr später dabei sein wollt. Ich habe da noch inzwischen noch einen Zoom, wenn ich noch schnell reingucken darf. Ich denke, es ist wichtig, was Rainer jetzt gesagt hat. Ich weiß, dass viele Menschen keine Lust mehr haben, auch keine Energie mehr haben. Aber ich denke, es ist wichtig, sich positiv zu stimmen und weiterhin Menschen, die offen sind, eine andere Meinung anzuhören, dran zu bleiben. Weil ich denke, jeder einzelne Mensch hat es verdient, ihm die Chance zu geben. Es spielt keine Rolle, ob du jetzt gespritzt bist oder nicht. Viele Menschen wurden verarscht, wurden unter Druck gesetzt, hatten nicht andere Infos zur Verfügung. Wir müssen auch versuchen, nicht zu verurteilen, auch wenn jetzt jemand sich gespritzt hat, dass wir versuchen, auch denen die Hand zu geben. Und ja, jemand schreibt auch Geduld, das ist definitiv auch ein Stichwort, dran zu bleiben und versucht auch, Energie zu tanken. Geht in die Natur, vernetzt euch, trefft euch physisch, nehmt euch in den Arm, feiert, was ihr könnt, genießt es. Und es ist leider so, dass wahrscheinlich im Herbst dann auch wieder etwas auf uns zukommt. Aber ja, ich denke definitiv, dass wir immer mehr werden, das merkt ihr auch. Im Moment haben viele Menschen natürlich auch das Bedürfnis, sich zu erholen, rauszugehen, das schöne Wetter zu genießen. In der Schweiz ist jetzt gerade Sommer und kann man auch verstehen. Nichtsdestotrotz, die jetzt schon länger dabei sind, wissen, es ist leider nicht vorbei. Das habt ihr vorher mitbekommen. Und ja, ich kann mir nur wiederholen, aufgeben ist keine Option. Und ich sage einfach Dankeschön. Die den Telegram-Kanal noch nicht abonniert haben, bitte Telegram-Kanal abonnieren. Alle, die außerhalb von Deutschland, Österreich und Schweiz wohnen, wir haben internationale Ländergruppen. Diese Infos findet ihr auf bitel.tv. Bitte euch da eintragen, dann werden wir euch aufnehmen in diese verschiedenen Gruppen. Ich denke, auch das ist wichtig, dass wir uns international vernetzen. Ich habe mit Sri Lanka Kontakt, habe heute jemand geschrieben, dass wir bald möglichst ein Update machen. Das wird sicher sehr spannend, weil da geht ziemlich die Post ab, dass wir mal hören vor Ort, was da abgeht. So, das war es meiner Seite. Vielen Dank, vielleicht bis gleich. In dem Sinne, denkt daran, glaubt mir nichts, was ich sage. Recherchiert selber und verbinde die Punkte. Bis dann. Tschüss zusammen. Bye-bye. Yeah.
schlichten den Streit und stoppen die Gier.